Moin Internet. Ihr hört Folge 200 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir heute dabei Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
Folge 200, ich habe einfach mal spontan im Flow das Intro geändert. Wahnsinn, dass man immer noch nach so vielen Folgen... Ich hatte den digitalen Gemeinschaftsraum weggelassen.
Ich weiß, ja. Ich musste kurz überlegen, aber ja.
Vielleicht auch der Nervosität geschuldet oder so, weil 200 Folgen, das ist schon ein Ding, würde ich sagen.
Das kam mir nicht so viel vor. Also auch, weil ich ja nicht bei allen Folgen dabei war. Aber doch, wir machen das schon eine ganze Weile.
Ich glaube, das Blog, wann haben wir das denn gestartet? 2017 oder so?
Ja.
Ja, also vor 9 Jahren, ich glaube August 2017 war das.
Ja.
Das war noch eine sehr andere Welt auf jeden Fall. Ja.
Oh, ich weiß noch, ich habe das immer so zwischendurch gemacht. Und ich bin umgezogen und ich habe letztens gestrichen. Und ich habe hier Altrosa übergestrichen. Und da musste ich daran denken, dass Altrosa eine der Farben war, die bei Lost Levels im Text angezeigt wurde für Links und Überschriften und sowas, weil wir uns nicht einigen konnten. Und dann hat jeder eine Farbe vorgeschlagen. Mhm. Und dann war es so ein bunter Mix.
Stimmt, bei jedem Neuladen gab es quasi eine andere Highlight-Farbe, ne?
Ja, und bei jedem Neuladen war auch die Teamseite neu sortiert.
Ja, da haben wir noch richtig rumgetrickst. Mit Kirby als CMS, damals 2017.
Oh Gott, ja.
Ich glaube... Mein erfolgreichster Artikel war über Just Cause 3, aber nicht das Spiel, sondern diese Demo-Insel vorher, wo man einfach nur rumfahren konnte und Sachen in die Luft jagen konnte. Ach ja, schöne Zeiten. Aber wir sind im Jahr 2026. Zeit ist vergangen. 200 Folgen sind vergangen seit, ich würde mal sagen, 180 Folgen mindestens regelmäßig, dieser Podcast, wenn nicht sogar schon ein bisschen länger. Weil die ersten Folgen waren noch so ein bisschen immer mal... Da mal eine Folge, da einen Monat später mal eine Folge und so, ne?
Ja.
Shoutout an Daniel, der damals das noch so ein bisschen mit orchestriert hat auf dem Podcast, nachdem das Blog dann auch schon irgendwie das Zeitliche gesegnet hat, so ein bisschen. Ja, und jetzt haben wir aktuell wieder ein Dreierteam, was ich ganz schön finde, wo wir mal so schön bunt durchtauschen können. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber wir wollen natürlich diese Folge zum Anlass nehmen, heute keine neuen Spiele vorzustellen, zumindest nicht so wie sonst, sondern wir teilen es natürlich auf. Und zwar einmal der klassische Rückblick. Folge 101 bis 199, unsere Favorites aus den vergangenen 100 Folgen. Und dann gibt es ein kleines Interlude, weil wir haben nämlich ja einen Aufruf gestartet, dass uns doch unsere Hörenden so ein bisschen Feedback reingeben können, wenn sie möchten. Anekdoten, welche Spiele sie entdeckt haben durch Lost Levels. Und tatsächlich ich weiß nicht, ob es die Androhung war, dass wir erst ab 4 irgendwas machen, aber wir haben tatsächlich jetzt 5 Rückmeldungen bekommen. Und das finde ich sehr cool. Und das ist tatsächlich auch, es sind nicht viele, aber allein, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, allein, dass sich eine Person die Mühe gemacht hat, da was aufzuschreiben oder das irgendwie in den Kanal zu posten, fand ich schon sehr cool. Von daher danke an die Beteiligten, natürlich auch alle stillen Hörenden und Sehenden. Auch ihr seid wertgeschätzt hiermit, dass ihr uns die Treue haltet. Weil wir wachsen nicht wirklich, aber wir schrumpfen auch nicht. So, und das ist ja auch schon ein gutes Zeichen, ne? Die Leute, die dabei sind, bleiben dabei. Oder werden durchgewechselt, mal ab und zu mal durch neue Leute, wenn alte vielleicht uns verlassen, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Weil wir alle haben nur eine begrenzte Zeit und es gibt sicher noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen, mit denen man die verbringen kann. Das muss nicht Lost Levels sein, aber die Leute, die das tun, also Respekt auf jeden Fall, so, ne? Props gehen raus. Aber wir fangen an mit einem Rückblick in die vergangenen Jahre. Christina, möchtest du einfach direkt loslegen, weil ich schon die ganze Zeit so rumgelabert habe jetzt?
Also, ich habe ein kleines bisschen gecheatet bei dieser Liste. Wir haben gesagt, 4 Spiele pro Person, damit das hier alles in den Segmenten nicht ausartet. Und ich dachte mir, ich habe schon 1000 Mal über meine Lieblingsspiele gesprochen. Arctic Eggs, wissen wir alle. Ich höre immer noch den Soundtrack, dann gab es auf so Schallplatte, aber ich habe nicht die bekommen, die aussieht wie so ein Spiegelei leider. Ich spiele immer noch die Sectronics Solitaire Collection, logischerweise, wegen den Achievements. Ich spiele immer noch Stardew Valley, gemoddet mit meiner Schwester. Ich spiele immer noch Final Fantasy IX und Night Rain, was ich alles schon tausendmal hier vorgestellt habe. Worüber ich nur einmal gesprochen habe, war Aurora Hills. Von zwei oder drei Menschen, zwei, die auf jeden Fall einen gleichen Nachnamen haben, warum auch immer, da gibt es ja unterschiedliche Gründe für. Also ich muss kurz sagen, ich podcaste unter erschwerten Bedingungen, weil Steam irgendwie down ist und ich nicht meine Bilder als Hilfe habe. Aurora Hills war so ein Spiel, wo du einen Park Ranger spielst und dann wird dir die Geschichte erzählt, aber du kommst weiter, indem du Rätsel löst in der Gegend, in der du gerade bist. Da gibt es unterschiedliche Bilder dann, also Gebiete, zwischen denen du hin und her klicken kannst. Man kann sich nicht wirklich frei bewegen. Also nicht mit WASD. Und dann musst du halt Puzzle lösen. Und dann kommst du weiter in das nächste Gebiet, erfährst ein bisschen mehr über die Geschichte. Und die ist, dass deine Partnerin verschwunden ist. Also in dem Wald sind über die Jahre immer wieder Menschen spurlos verschwunden. Und deine Partnerin wollte eigentlich nur irgendwie was auschecken und ihre Arbeit machen, ist dann ein bisschen weiter in den Wald gefahren. Und du fährst ihr hinterher. Und am Ende von Kapitel 1, das umsonst ist, findest du ein Zelt, das aufgerissen wurde, und deine Partnerin ist einfach weg. Und damals hatte ich schon befürchtet, dass es einfach nie weitergehen wird mit diesem Spiel. Ich würde jetzt nachgucken, von wem es ist, kann ich leider gerade nicht. Ihr werdet es selbst rausfinden.
Novasoft Interactive Limited.
Ah, okay, ja. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ja, und dann habe ich letztens mal geguckt und es gibt ein Kapitel 2 für 7 Euro noch was und die sind auch schon mitten in den Vorbereitungen für Kapitel 3. Und das ist was ich richtig gut finde. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn man eine Demo spielt oder ich würde sagen Kapitel 1, das umsonst war sowas wie eine Demo, ob es damit überhaupt weitergeht. Ich habe das jetzt noch nicht wirklich gespielt. Das werde ich heute Abend oder morgen oder irgendwann die Tage ganz entspannt machen. Aber mich hat der erste Teil noch richtig lange begleitet irgendwie, einfach weil das so ein guter Vibe war. Ich mache jetzt einen Hard Cut, weil ich gleich noch zu einem Punkt komme. Ein anderes Spiel, was ich durchgespielt habe, Tormented Souls 2. Aha. Das war so mittelmäßig. Aber irgendwie fand ich es richtig gut. Es ist mir voll lange in Erinnerung geblieben. Und zwar immer weniger die Monster, die halt so einen Schock-Value haben sollten. Auch die Geschichte, habe ich eigentlich auch schon wieder komplett vergessen. Aber so wie das Spiel aussah und gerade so die erste Welt, wo man in diesem Kloster unterwegs ist. Es hatte ja eine feste Kamera und dann hast du immer so dieses eine Bild von dem Ort, diese eine Einstellung von diesem einen Flur oder diesem Raum. Und dann ist mir noch in Erinnerung geblieben, wenn man da rauskommt und dann hat man die Stadt offen und muss sich da dann so lang hangeln und da dann neue Wege finden. Das ist mir irgendwie so krass in Erinnerung geblieben, dieses Gefühl, das erste Mal in dieser Stadt zu sein und zu realisieren, dass das, was da passiert, nicht nur auf das Kloster begrenzt ist, sondern die ganze Stadt irgendwie befallen hat. Dass da so eine richtige, zeitumspannende Geschichte dahinter steckt.
Aha.
Das ist irgendwie, ich finde das gut, muss ich immer noch dran denken. Und das dritte Spiel ist Seance at Blake Manor, was ich durchgespielt habe, wo ich ein Bonus-Newsletter zu veröffentlicht habe, weil ich das so spannend fand, die ganze Lore, die ganzen Mythen und Sagen und Legenden, die darin verarbeitet wurden. Und ich fand auch das Spiel selbst, also so die Spielmechanik, sehr gut. Du hattest das damals vorgestellt. Es ist schon ein bisschen älter, ne? Ich verbinde das irgendwie mit letztem Winter, aber ich glaube.
Nee, Oktober 2025 kam es raus, Ende Oktober. Ah, okay. Zu Halloween quasi pünktlich, ne?
Ja.
Samhain.
Ja, und das war einfach auch ein sehr gutes Spiel. Und ich finde gerade diese drei Spiele, Aurora Hills, Tormented Souls 2 und Seance of Blake Manor, die fassen meine Lieblingsgenre, die sich jetzt so in den letzten 100 Folgen herauskristallisiert haben, sehr gut zusammen. Vielleicht ist es auch nur ein Genre, das ist jetzt ein gigantischer Hot Take. So ein bisschen Detective Mystery, mhm. Also puzzeln und sich dabei gruseln, würde ich sagen. Und das machen diese drei Spiele irgendwie. Und ich fühle mich zu sowas hingezogen jetzt immer mehr. Vielleicht aber auch, weil sich dieses Genre einfach weiterentwickelt, also wie so Detektiv- und Puzzlespiele gedacht werden. Ja. Und das waren so, ich habe in meine Liste geguckt, die ich ja habe, was ich so seit 2021 gespielt habe. Und da sind mir dann natürlich die Tunics und Arctic Exes ins Auge gefallen. Aber diese drei hier, so in ihrer Gesamtheit, fassen, glaube ich, meine Spiele-Evolution der letzten 100 Folgen Lost Levels am besten zusammen.
Puzzeln und Gruseln, ja. Das trackt irgendwie auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ne?
Ja. Ja, meine Spiele, ich bin da so ein bisschen anders rangegangen, glaube ich, an meine vier Spiele. Also ich habe erstmal eine Liste gemacht von Spielen, die auf die Longlist kommen. Ne? Das waren schon mal 37
so
aus
crazy.
Den vergangenen 100 Folgen. So, und das habe ich dann runtergebrochen auf 13, die dann auf der Shortlist gelandet sind.
Okay.
Und dann habe ich es mir noch ein bisschen leichter gemacht, habe gesagt, okay, die von 2026 streiche ich mal raus. Das waren schon mal zwei Spiele auf der Shortlist. Welche Spiele sind, werde ich nicht verraten, weil die kommen ja vielleicht am Ende des Jahres nochmal dann in der Best-of-Folge. Ne? Aber die sind schon mal raus. Und dann bin ich jedes einzelne Spiel nochmal durchgegangen, habe nochmal die Steam-Seiten mir angeguckt, habe gedacht, okay, das oder das oder das. Und ich habe dir ja geschrieben, dass es mir sehr schwer gefallen ist, das runterzubrechen.
Mhm.
Und du schriebst dann so frei formuliert nach dem Motto, einfach nicht überdenken. Und dann habe ich es ein bisschen gewinkt, habe ich ein bisschen nach Vibes irgendwie, was mich gerade in dem Moment so angesprochen hat, genommen.
Du, ich fand das sehr profound, was ich geschrieben habe. Es geht ja nicht um Perfektion,
so, ja, genau,
sondern
genau.
Um Unterhaltung.
Richtig, ja, ich wollte es auch gar nicht kleinreden. Ne? Also das war ein sehr guter Ratschlag. So. Und genau, den habe ich dann auch befolgt. Und habe dann aus diesen 11 Spielen nochmal wirklich 4 rausdestilliert. Und zwar angefangen bei dem Spiel Road Warden von 2022, vorgestellt in Folge 104, Oktober 2022. Und Road Warden, nochmal ganz kurzer Recap, ist ein textbasiertes Rollenspiel, beziehungsweise so ein bisschen wie so ein Abenteuerspielbuch tatsächlich, wer das noch kennt aus den 90ern, so der Hexenmeister vom einsamen Berg zum Beispiel, so in die Richtung. Da ist links eine Illustration, die so ein bisschen das Gelände zeigt, so ein bisschen pixelartmäßig. Rechts ist ganz viel Text und noch so ein paar Optionen. Und man spielt dort eben so einen Road Warden, so eine Mischung aus Händler, Diplomat, Wächter, und wird ausgeschickt von der Hauptstadt eines fiktiven Landes auf so eine Halbinsel. Und dort muss man irgendwie gucken, okay, der vorherige Road Warden ist irgendwie verschollen, da gibt es irgendwie keine Infos mehr von dem, keine Kommunikation mit dem. Und da muss man eben gucken, okay, was mit dem passiert, so sagt die Händlergilde. Und natürlich auch gleichzeitig versuchen, Handelsbeziehungen aufzubauen zu den verschiedenen Fraktionen auf dieser Halbinsel. So, und dann merkt man sofort schnell, dass dann relativ angespanntes politisches Mikroklima herrscht, verschiedene Fraktionen, die irgendwie um die Vormacht kämpfen, die alle aber so ein bisschen tiefer gehender sind als jetzt nur, das sind die Bösen, das sind die Guten. Also ist alles ein bisschen komplexer, alles ein bisschen graustufiger, grauschattierter. Und man hat eben 40 Tage Zeit, um das zu machen, was das Spiel von einem fordert, sondern was man halt so als wichtig erachtet. Also man kann verschiedene Sachen machen, man kann verschiedenen Quest-Strängen nachgehen, man kann diese Hauptquest natürlich sich irgendwie annehmen, man kann versuchen rauszufinden, was ist mit dem Road Warden passiert, aber wenn man das nicht schafft, ist auch nicht schlimm, das Spiel endet trotzdem, es ist trotzdem irgendwie ein Erfolg. So, und das ist halt ein Spiel, was so wirklich für so Text-Sickos ist. Ne? Also ich stelle ja häufiger mal Spiele vor, wo man wirklich viel lesen muss. Und Road Warden ist aber so eins, das mir einfach in Erinnerung geblieben ist, weil da wirklich der Text in Kombination mit diesem ja wirklich sehr rudimentären Pixel-Art-Illustrationen halt schon eine krasse Welt irgendwie aufmacht, dass das irgendwie definitiv im Gedächtnis geblieben ist. so bei mir und vor allem, weil es hat auch wirklich so ein, es versucht wirklich ein Rollenspiel zu sein. Du hast Multiple-Choice-Antworten, du hast irgendwie natürlich auch Stats, aber du baust auch deinen Charakter selber dadurch aus, wie du eben antwortest auf diese, auf die bestimmten Sachen. Und ja, wie gesagt, gibt super viele Enden, kein wirkliches Ziel, die Reise ist das Ziel so ungefähr. Und deswegen ist mir das auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, als ein wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes, kleines Indie-Spiel. Genau, wurde entwickelt von, ich glaube, genau, Moral Anxiety Studio. Fand ich damals schon geil, den Namen finde ich immer noch geil. So,
Fühl ich, ja.
Weil das passt auch so ein bisschen auch zum Spielinhalt, so, ne? Weil diese Moral Anxiety, wie entscheidet man sich jetzt, ist natürlich dann auch potenziell ein Aspekt, so, ne? Auf den man eben trifft. Mein zweites Spiel ist 1000 Times Resist. Vorgestellt in Folge 145.
Ich fühle mich schlecht, dass ich das nicht rausgesucht habe.
Du, alles gut, alles gut. Du bist einfach du bist dem Flow gefolgt. Und ich habe einfach gesagt, ich muss das ein bisschen analytischer machen. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ist von Sunset Visitor entwickelt, einem Studio mit, sag ich mal, Hongkong-Hintergrund, die aber so ein bisschen in der Diaspora jetzt eben unterwegs sind. Sie sind in Kanada, glaube ich. Und bei diesem Spiel geht's eben, also mehr oder weniger, es ist schon eine Walking Sim, mehr oder weniger, weil du läufst eigentlich schon durch die ganzen Szenarien etc. durch. Third-Person-Sicht, das spielt im Jahr 2047. Die Menschheit ist mehr oder weniger ausgerottet. Es gibt nur noch Klone von einer Schülerin, die damals immun war gegen so ein großes Virus-Event namens Iris Kwan. Und die hat sich eben selbst geklont und diese Klone haben verschiedene Funktionen. Also man selbst spielt Watcher und die kann eben die Erinnerungen ihrer Mitklone durchleben und vor allem auch die Erinnerung von Iris durchleben. Dann gibt es halt eben so einen Verteidigungsklon, einen Forschungsklon, einen Doktorenklon, sage ich jetzt mal. Genau. Und was da halt irgendwie ganz zentral ist, ist, dass am Anfang wird einfach alles für gegeben angenommen. Also die Allmother, Iris Kwan eben, ist irgendwie die Gute. Sie hält irgendwie die Bösen draußen. Diese Viruserkrankung, die mehr oder weniger symbolisiert wird durch humanoide, riesen humanoide, rote, ohne Köpfe, die irgendwie die Erde durchwandeln, die eben diesen Virus hingebracht haben auf die Erde. Und dieses Gerüst, das beginnt so ein bisschen zu wackeln, weil eine von den Klonen, Fixer, eben meinte, ja, es ist irgendwie nicht so, wie es scheint eigentlich mit der Allmother, die irgendwie nicht in diesem Habitat ist, wo die ganzen Klone leben, sondern außerhalb und dort immer noch, wie gesagt, potenziell mutmaßlich gegen diesen Virus eben kämpft. Und dieses Spiel fand ich zum einen interessant, weil es einfach mir eine Perspektive aufgezeigt hat, die mir halt einfach fehlt, weil es ist ganz klar informiert durch zum Beispiel den anti-asiatischen Rassismus, der eben zur Corona-Zeit aufgekommen ist. Ne? Außerdem durch die Proteste in Hongkong, die Demokratieproteste. Da sind quasi Iris-Eltern aktiv gewesen. Also wird auch im Spiel eben genau diese Proteste werden eben dargestellt. Und auch so ein bisschen dieser Aspekt der Zugehörigkeit in der Diaspora. So, also wem möchte man sich zugehörig fühlen? Möchte man sich irgendwie den weiteren Exil-Menschen aus China, dem chinesischen Festland, Hongkong etc. zugehörig fühlen im Ausland? Möchte man da irgendwie seinen Tribe finden oder möchte man sich eher der vorherrschenden Kultur in Anführungsstrichen anpassen? So dieser Zwiespalt einfach, der auch so symbolisiert wird durch eben die Erinnerung von Iris aus ihrer Schulzeit und irgendwie eine Freundin von ihr, die irgendwie halt nur schlecht Englisch spricht und eher Kantonesisch halt und die da halt, ja, so ein bisschen schwerer fällt, sich anzupassen. Iris ist halt so ein bisschen, ja, ich habe mir keinen Bock auf dieses ganze Hongkong-Ding, ich möchte lieber irgendwie kanadisch leben, in Anführungsstrichen jetzt so ungefähr. Und ja, das ist einfach so eine hochpersönliche Geschichte ist, so, die einfach so ein bisschen diese viel zitierte Human Condition auch so illustriert. Und das in dem Kontext auch spannend, dass das Studio jetzt ein Spiel entwickelt namens Prove You're Human, wo man sich eben mit einer KI auseinandersetzen muss, die die meint, Bewusstsein erlangt zu haben. Und da muss man irgendwie das irgendwie so hinterfragen. Also ich weiß, es ist auch angekündigt schon, aber gibt, glaube ich, noch keine Demo oder sonst irgendwas in die Richtung. Oder gab noch keine Demo. Genau, und ja, und hat auch natürlich spannend, dass ein Team oder EntwicklerInnen mit einem Background aus östlichen Ländern, sage ich mal, das Ganze in so einer im Westen verortet, diese Erfahrung, nicht umgekehrt, was ja viele EntwicklerInnen machen, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, Johannes und Maria aus Bottrop-Kirchhellen machen irgendwie ein Spiel, das im feudalen Japan spielt, so ungefähr. Ne, was ja quasi das andere irgendwie wäre. So, und deswegen finde ich es auf jeden Fall deswegen allein heraushebenswert. Genau, als drittes Spiel, und ich bin mir sicher, du wirst jetzt sagen oder zumindest denken, ich hab's gewusst. Ich hab's schon geahnt.
Ja.
Und zwar Tactical Breach Wizards. Nur ein paar Folgen nach Thousand Times Resist vorgestellt. Und zwar in der Folge 152, September 2024, wurde entwickelt von Pentadect, a.k.a. Tom Francis, der vorher auch so zwei richtige Indie-Darlings gemacht hat, nämlich Gunpoint und Heat Signature. Ich glaube, über Gunpoint bin ich tatsächlich damals über Daniel gekommen auf das Spiel, tatsächlich. Und ich bin halt so ein absoluter Sucker für so XCOM-Spiele und XCOM-Likes. Und ich habe die ersten drei XCOM-Spiele wirklich bis zum geht nicht mehr gespielt. Habe sogar diesen sehr mittelmäßigen Third-Person-Shooter von XCOM dann gespielt, The Bureau, das er irgendwie in den 50er Jahren gespielt hat, weil ich einfach so die Idee dann da so mochte. Und zentral für XCOM, neben diesen taktischen Gefechten, die im Into the Breach auch hat, sind eben die Persönlichkeiten, die sich da so emergent rausbilden, ne, in deinem Team. Die hast du hier zwar nicht bei Tactical Breach Wizards, sondern die haben alle ihre eigenen Persönlichkeiten, aber das ist auf jeden Fall ein Bonus und das funktioniert für mich in dem Kontext auch. Und dazu kommen auch noch so Elemente von Invisible Ink und Into the Breach, wo du einfach halt deine Moves vorplanen musst. So, ne? Und da eben diese taktische Komponente mit reinkommt, dass du eben siehst, was machen die Gegner im nächsten Zug, dass du dementsprechend halt planen kannst, du kannst die Zeit auch zurückdrehen in diesen Kämpfen. Und es ist alles sehr kompakt. Also du gehst letzten Endes von Raum zu Raum. Man hat immer so Räume, die du breached eben, also irgendwo eine Tür aufstößt und dann musst du eben im Zweifelsfall alle Gegner irgendwie außer Gefecht setzen, entweder K.O. schlagen oder aus dem Fenster kicken oder schieben oder sonst irgendwas und dann den Safe Room erreichen, um in den nächsten Raum zu kommen. Und es ist halt so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen Science Fantasy fast schon, ne? Weil du hast halt diese technologisch hochgerüsteten Supercops, sag ich jetzt mal, oder so Vigilantes eher, ne? Also so ein Scharfschützen, dann irgendwie so eine Hexe, so ein Riot Priest in so einem riesengroßen Schild, an so einem Weihrauchgefäß als Keule, mehr oder weniger. Und dann haben die aber eben diese magischen Fähigkeiten. Also der Navy Seer, dieser Scharfschütze, kann eben eine Sekunde in die Zukunft gucken. Die Hexe bekommt später einen Besen, mit dem sie dann irgendwie, wenn sie aus dem Fenster springen kann, sie in ein anderes Fenster wieder rein zum Beispiel und hat so ein Magic Wand, mit dem sie halt Leute durch die Gegend schieben kann. Also mehr so Placement arrangieren, ne? Und dann dadurch auch eben so Synergien schaffen, dass man sagt, okay, ich schiebe jetzt den Gegner in den Pfad von meinem Navy Seer, der so eine Overwatch-Funktion hat. Das heißt, der schießt dann auf den Gegner, dann ist der Gegner erledigt. So. In die Richtung einfach gedacht. Und das Spiel hat halt, wie ich finde, auch so zwei sehr distinkte Story-Ebenen. Einmal die große Story. Es geht um so eine internationale Verschwörung. Es geht so um so eine Private Military Contract. Das ist also so eine Privatarmee, die irgendwie so ein bisschen so einen Umsturz plant in verschiedenen Ländern. Also so wirklich so eine politische Revolution, aber halt aus fragwürdigen Gründen, wobei der Hauptbösewicht oder die Hauptvillain ist auch schon eher so ein flawed Villain, so nach dem Motto, okay, man kann es auf eine Art verstehen, so, ne, wie es ja viele im Gefühl oder gefühlt, wenn man älter wird, kann man gerade so diese Bösewichte in verschiedenen sehr klassischen Schwarz-Weiß Stories teilweise auch besser die Bösewichte verstehen, so, ne?
Ja.
So, also ich finde immer zum Beispiel ganz spannend die Marvel-Filme halt da so, ne? Die Bösewichte in den Marvel-Filmen zum Beispiel sind ja wirklich, also sehr oft right idea, wrong tool, so ungefähr, ne?
Im das Vergleich ist zum Beispiel Marvel. Ich glaube, ich habe seit Spider-Man 2 mit Tobey Maguire keinen Marvel-Film mehr gesehen.
Ja.
Aber den habe ich letztens angefangen. Da ist ja dieser Oktopus-Typ. Und am Anfang denke ich mir so, ja, korrekter Typ einfach.
Ja, völlig legit. Ja, total. Und während halt irgendwie die ganzen HeldInnen ja eigentlich so mehr diese Hegemonie aufrechterhalten wollen, wollen halt die Bösewichte einen wirklichen Wandel anstoßen. So. Und vielleicht auch mal irgendwie ein Umdenken anstoßen. Aber gut, dass sie natürlich dann dafür irgendwie tausende Unschuldige umbringen müssen, ist vielleicht der falsche Weg. So, ne? Aber prinzipiell die Idee, so. Und genau, also diese ganzen flawed Charaktere, das zieht sich halt auch durch die HeldInnen durch bei Tactical Breach Wizards. Die haben nämlich alle irgendwie so ihr Päckchen zu tragen, so aus verschiedensten Gründen irgendwie. Also der eine, der Navy Seer Zan Wesker, der ist halt so, hat irgendwie seine Partnerin damals im Stich gelassen und musste sich entscheiden, ob er irgendwie eine Geisel rettet oder sie. So, und das ist halt so ein moralisches Dilemma, so ein bisschen der Train-Car-Dilemma so ungefähr. Ne? Also, man kann nicht beide retten, so, wofür entscheidet man sich? Und die Entscheidung ist immer irgendwie falsch, so, weil man immer dieses Päckchen irgendwie tragen muss. Und da kann man sozusagen mit diesem Charakter, wenn man die Nebenmissionen eben spielt, wie bei allen Charakteren, so sich durch dieses Trauma so durcharbeiten so ein bisschen, ne? Und so ein bisschen versuchen, so Closure zu finden, auch durch eben Community mit den anderen Charakteren, was auch ganz, ganz wichtig ist in diesem Spiel. Genau, die Hexe definiert sich zum Beispiel komplett über ihren Job so, hat irgendwie keinen, also nur darüber bekommt ihr Selbstwertgefühl irgendwie, und da hat man auch so ein bisschen, kann man durch diese Nebenmissionen, die man dann löst, die aber auch so wie die Hauptmission arrangiert sind, also muss auch irgendwie dann so diese Kampfrätsel lösen, Kampfpuzzles, ne? Und da kann man die aber auch irgendwie auf so einen guten Pfad führen, so Selbstreflexion und irgendwie daran wachsen. Und das finde ich auch sehr gut, diese zweite Ebene der Story eben. Und also einfach dieses Zusammenschweißen von eigentlich so Leuten mit so potenziell ein bisschen unterschiedlichen Ansichten, aber die sich ja gegenseitig irgendwie unter die Arme greifen, unterstützen. Und das ist ja, naja, ich meine, das ist ja eigentlich die Parole für heutzutage so, ne? Man muss nicht in allem übereinstimmen, aber man muss irgendwie gemeinsam an einem gemeinsamen Strang ziehen, damit das irgendwie funktioniert. So, und gerade dieses ist mir auch gekommen, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, so, ich finde diesen Kontrast spannend, weil so diese Charaktere und das Ganze drumherum und so, da ist ja so ein bisschen, es ist okay, das Imperfekte ist okay, so, ne? Also wenn du halt nicht so, wenn du deine Issues hast, wenn du irgendwie aber die zumindest angehst, du musst sie auch nicht perfekt lösen können, aber es ist halt wertvoll, die anzugehen. Auf der Story-Ebene, also diese Imperfektion wird geschätzt oder wird auch nicht irgendwie verurteilt. Und auf der Gameplay-Ebene ist natürlich Perfektion belohnt, so, ne? Weil Achievements und so, du machst den perfekten Run, dann kriegst du auch noch irgendwie so Confidence Points. Mit Confidence Points schaltest du Outfits frei für die Charaktere. Also schon ein spannendes Doppelding. Und genau, mein viertes Spiel ist Promise Mascot Agency, Folge 168, April 2025. Und ich war schon hooked, als es hieß, okay, man kann einen K-Truck durch die Gegend fahren. Also diese sehr kompakten, kleinen, knautschigen japanischen Autos, die aber trotzdem da allgegenwärtig sind, ne? Diese K-Trucks, weil es ist wenig Platz und die sind sehr platzsparend und sie sind auch nicht so PS-stark, aber sie funktionieren und sind verlässlich. Und außerdem war natürlich auch Paradise Killer, das Spiel, das Studio vorher gemacht hat. Das war so eins meiner absoluten Top-Spiele. Also Kaizen Gameworks heißt das Studio. Und genau, also dort spielt man so einen disgraced Yakuza namens Michi, der nur als Hausmeister bekannt ist, weil er eben ein Besen ist, seine Waffe. So, nicht irgendwie Schwerter oder so. Und der ist eben, nach einer gescheiterten Geldübergabe, wird er verbannt nach Kazumachi. Das ist eben so eine kleine Stadt. Irgendwo im Nirgendwo. Und ist aber so ein bisschen ein Todesurteil, weil da liegt ein Fluch drauf. Und alle männlichen Yakuza, die dorthin geschickt werden, die sterben nach einer bestimmten Zeit. Und dort soll er eine Maskottchenagentur aufbauen. So, ne? Also in Japan, Maskottchen, riesiges Ding. Also ja, ich sag mal, Städte haben Maskottchen, Präfekturen haben Maskottchen, irgendwelche Unternehmen haben Maskottchen, die jetzt nicht irgendwas vermarkten müssen, also nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Cornflakes-Maskottchen, sondern einfach irgendwelche Maskottchen, sondern es ist einfach ein riesengroßes Ding. Und diese Maskottchen bei Promise Mascot Agency musst du eben dann an Firmen ausleihen, damit diese Firmen bewerben können. Und da ist dann so ein bisschen so ein Deckbilder-Element drin, weil es gibt immer so ein so ein Malheur, das passiert, zum Beispiel eine Tür, die zu eng ist oder ein Stapel von Kartons, der umgeschmissen wird und dann musst du eben mit Karten, die du sammelst, musst du dieses Malheur besiegen, also auf null Lebenspunkte bringen, damit dann eben dieser Auftrag erfolgreich ist, du dann irgendwie Geld verdienst und dann eben deine Agentur upgraden kannst. Und im Hintergrund natürlich ist ganz wichtig, die Story halt rauszufinden, was mit Kazumachi, was läuft da schief? So, also warum ist es verflucht? So, warum ist diese Stadt einfach komplett runtergewirtschaftet, runtergerockt? Warum passiert da einfach nichts mehr? So. Und gehst da ganz viel in Austausch mit den Leuten, die da leben. Und es ist natürlich auch so ein bisschen eine Analogie darauf, dass diese Leute alle so ein bisschen aus der Stadt geflohen sind, auf eine Art, aufs Land, weil sie sich halt immer erhofft haben, da vielleicht irgendwie ein sinnstiftenderes Leben zu führen. Und aber dadurch, dass eben diese Städte so abgeschottet sind von der Infrastruktur, so, also gerade zum Beispiel in Japan halt, ne, die ganzen Städte auf dem Land, also das normalerweise wollen die Leute halt raus aus diesen kleinen Städten. Und weil einfach nichts passiert, die veraltern, die verschwinden einfach komplett. Und auch hier wieder der Community-Aspekt so zentral, dass man einfach halt zusammen es aber trotzdem irgendwie schaffen kann, da was Lebenswertes so zu schaffen. Also einfach so ein Zusammenschluss von diesen, von so Outcasts halt einfach so, nicht? Und halt, dass einfach so diese Solidarität, diese zwischenmenschliche Solidarität einfach dafür sorgen kann, dass man Orte lebenswert macht, die vielleicht irgendwie lebensfeindlich zuerst so erscheinen. Und es ist nicht ganz so abgespaced wie Paradise Killer, so wie der Vorgänger, wo man ja als Detektivin einen Kriminalfall aufklären muss in so einer Traumwelt. Das ist schon ein bisschen mehr grounded, Promised Masked Agency. Aber ja, auf jeden Fall beide, sag ich mal, oder alle drei Pfeiler dieses Spiels, also einmal das Deckbuilding, dieses Management-Ding, dann das Rumfahren mit dem Auto und über Schanzen springen und so und gegen Fliegen später auch, man kann sein Auto auch upgraden und eben diese Probleme lösen der Menschen, fand ich halt, ja, ein richtig cooles Gesamtpaket, ist mir auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben. Genau. Auch natürlich, weil der Protagonist von dem Sprecher von Kiryu aus der Yakuza-Reihe gesprochen wird. Das war ein ziemlicher, wie sagt man das am besten? Da haben sie einen ziemlichen, fällt das Wort dafür nicht ein?
Ich habe es vorhin noch irgendwo gehört. Ach so, das meinst
haben
du.
Haben sie gelandet, ja. Damit, so, ne, dass sie den engagieren konnten dafür. Genau. Ja, das waren die vier Spiele und deine 3,772 Spiele oder so. Genau. Ja. Und jetzt, so, liebe Hörenden und Sehenden, wenn ihr euch wundert, was gerade passiert ist, Christina und ich sind gerade aus der Zauberkugel gestiegen, in die wir uns gestern Abend reinbegeben haben und heute frisch aufgefrischt, frisch nach Feierabend quasi und mit neuer Energie in das zweite Drittel dieses heutigen Podcasts zu starten. Aha. Und zwar ein Segment namens, also mit dem äußerst klingenden Namen, HörerInnen-Anekdoten.
Ja.
Kann sich alle was darunter vorstellen und genau, ja, wir haben ja wie gesagt Leute gefragt, euch mehr oder weniger, nicht Leute, euch haben wir ja gefragt, ob ihr teilen möchtet, wie ihr zu Lost Levels gekommen seid, was für Spiele ihr durch Lost Levels kennengelernt habt und ich hatte ja gesagt, wenn so 4-5 Leute sich melden, dann machen wir das. Es haben sich 5 Leute gemeldet und diese 5 Leute bekommen jetzt natürlich auch hier, wie versprochen, eine kleine Plattform. So. Und weil ich ja das vorherige Segment abgeschlossen habe, Christina, möchtest du das erste vorlesen aus dem Discord? Weil wir haben mehr Textbeiträge als Soundbeiträge bekommen und genau, aber die sollen natürlich trotzdem auch verlesen werden.
Ja, ich mache das chronologisch, ne? Ich fange oben an, nicht, dass wir durcheinander kommen. Okay, also User in Nemo schreibt erstmal. Finde ich den Begriff schon Glückwunschkarte. Mhm. Also Glückwunschkarte lautet, liebes Lost Levels Team, das sind wir.
Hallo.
Alles Gute zur 200. Folge und zu fast 9 Jahren Indie Games Podcasting. Höre jede Folge immer mit Freude und bin schon gespannt, welche Spiele in den kommenden 200 Episoden besprochen werden. Smiley. Ich habe mal meine digitalen Spielebibliotheken durchgescrollt und hier die Spiele, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie nur aufgrund Lost Devils gekauft habe, in Klammern, ich höre sehr viele Gaming-Podcasts und Empfehlungen, vermischen sich dann doch sehr heftig. Ja.
Man kann's.
Citizen Sleeper, Mai 2022. Was für ein Blast from the Past. Also, Kommentar dazu ist, einfach großartig. Story, Style, Charaktere und Spielmechanik war mein Spiel des Jahres 2022. Road Warden, September 2022. Super Citizen Sleeper-like, kam einfach zur perfekten Zeit. Neocab, Oktober 2019. Mochte den Vibe des Spiels und die unterschiedlichen Quirky-Charaktere sehr. Hab mich mit einer Quantum Witch angefreundet und mich am Ende von meiner manipulativen Freundin getrennt. Exo One, November 2021. Offroad unterwegs als gleitende Scheibe oder rasende Kugel auf einsamen Planeten. Schon ziemlich cool. Cloudpunk, April 2020. Nicht so mein Fall, mir gefiel das Potenzial, aber da war dann einfach zu wenig Spiel und die Story war doch sehr dröge. Und dann Klammern Corrupted Memory. Noch auf dem Pile of Shame, Pathologic 2, in Klammern 8, Pathologic und Black Book. Das war die Nachricht. Vielen lieben Dank. Bei Exo One, ich habe sofort ein Bild im Kopf. Ich weiß sofort, was es ist, weil Wiebke das, glaube ich, damals vorgestellt hat. Und ich glaube, das war sogar noch in einer Folge, wo wir zu dritt waren, weil wir ja eine Zeit lang immer drei Leute waren in dem Podcast. Das ist schon ewig hergefühlt.
Ja, das stimmt. Das ist richtig wild. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen würde jetzt, weil wir haben ja nur zwei Kacheln bei unserem Videocast. Da können ja gar keine drei Leute mitmachen. Das geht ja quasi rein technisch überhaupt gar nicht. Das ist unmöglich.
Für alle Ewigkeit komplett ausgeschlossen, ja.
Ja, richtig. Oder es werden irgendwie alle Leute, weiß ich nicht, eine halbe Kachel, die Kacheln werden gedrittelt oder so und dann, weiß ich auch nicht. Irgendwie geht das sicher. Oder ich baue einfach mal ein neues Template, geht natürlich auch. Aber ja.
Ja.
Genau, Blast from the Past, definitiv. Dann machen wir jetzt was ganz Verrücktes. Und zwar, wir spielen für uns ein Audio-File ab, das ihr aber natürlich dann auch hört in der Postproduktion. Genau. Und ich würde sagen, wir tippen, ich zähle runter. Okay? 3, 2, 1.
Hallo ihr Lieben, dann will ich doch auch mal gratulieren. Alles, alles Gute zu 200 Folgen Lost Levels. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich euch schon höre, aber Discord sagt, ich sei im Januar 2021 dem Discord beigetreten. Also schon etwas länger als das. Bin also schon ein bisschen dabei und höre eure Empfehlungen immer gerne. Habe auch ganz viele Spiele gespielt, die ihr empfohlen habt. Allerdings kann ich ganz schlecht rekonstruieren, welches der Spiele ich gespielt habe, weil ihr sie empfohlen habt, welches der Spiele ich vielleicht schon vorher kannte und ich einfach nur gefreut habe, dass ihr sie auch gut findet, außer bei einem Spiel. Ein Spiel ist ganz, ganz klar Lost Levels und das ist How Fish is Made. Das hätte ich nie gefunden ohne Christinas Empfehlung und das ist ein ganz tolles Spiel, das ich persönlich auch schon ganz vielen Menschen privat weiterempfohlen habe und dafür möchte ich Danke sagen für all die anderen Spielempfehlungen auch. Ihr macht tolle Arbeit, ihr macht tolle Podcasts, bitte noch ganz viele 100 Folgen, damit ich euch weiter regelmäßig hören kann. Dankeschön und alles Gute zu 200 Folgen.
Das war der liebe User Mott aus unserem Discord, hat uns eine kleine Sprachi geschickt und Christina offiziell zur Fischfluencerin ernannt, sozusagen damit.
Ja. Ach ja.
Ich meine, das passt ja auch. Du bist ja auch quasi unsere Angelspielexpertin. Und die härteste Kritikerin an schlechten Angel-Minigames, die es gibt, bestimmt, würde ich sagen.
Ja, schon so in die Richtung. Ich bin lieber, gerade mich lieber positiv gestimmt, aber How Fish is Made hat ja gar nichts auch mit. Also im entferntesten Sinne hat es was mit Angeln zu tun. Und ich musste noch mal gucken, weil das Stichwort Empfehlungen vermischen sich. Ich habe in einem anderen Podcast sehr ausführlich über How Fish is Made gesprochen und das komplett durchanalysiert. Und weil das aber hinter der Paywall war, habe ich dann hier noch mal darüber gesprochen. In einer Folge, in der ich eigentlich über ganz andere Spiele sprechen wollte, aber ich habe so Mini-Shoutouts gemacht und da war das auch dabei und ich habe mir das nochmal angehört, natürlich jetzt nicht notiert, welche Folge das war, wenn ich sie finde, findet ihr sie aber auch und ich muss sagen, ich habe nie ein Spiel so perfekt prägnant zusammengefasst und dabei trotzdem gleichzeitig gar nichts über das Spiel gesagt. Und also ja, für mich ist das auch eines der Spiele, die ich auf jeden Fall mit Lost Levels verbinde. Ich habe ja irgendwie vor kurzem erst über den Nachfolger-Vorgänger-Add-on gesprochen.
Mhm. Mit der Fischkanone, wo man sich aus diesem ja. Klumpen rausschießt und so. Mhm. Ja.
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 Toll einfach.
Ja, also auf jeden Fall, also ich würde auch sagen, das ist Peak Lost Levels, dieses Spiel. Also es gibt so eine Handvoll Spiele, wo ich sagen würde, also wenn sie in einem deutschen Gaming-Podcast vorgestellt werden, dann bei uns. So, und How Fishes Make gehört auf jeden Fall auch mit dazu.
Ja.
Genau. Wie ist die chronologische Reihenfolge? Will, musst du wieder lesen jetzt, Christina.
Aber wo sind wir denn jetzt?
User Magnus.
Ah, okay, muss ich ein bisschen runterscrollen. Okay, also. Alles Gute zur 200. Folge von Lost Levels mit 3 Ausrufezeichen. Vielen Dank. Euer Podcast begleitet mich nun kontinuierlich seit Anfang 2024 und ist mir immer wieder eine große Freude. Das entspannte Intro und der tiefe Blick in die Indie-Spielekiste sind für mich ein Safe Space geworden. Das muss ich jetzt kurz einschieben, das finde ich ist ein sehr großes Lob, das finde ich sehr nett.
Auf jeden Fall, ja.
Also weiter geht's. Vor allem, weil es kaum Folgen ohne überraschende oder außergewöhnliche Spiele gibt, die Hello Kitty-Folge. Ja, das ist toll, ja. Tolles Spiel. Ich liebe die Nische und deshalb auch eure Picks weit abseits des Mainstreams. Also freue ich mich auf viele, viele weitere Folgen und Projekte von euch. Und nun ein Blick in mein Lost Levels Spieleregal. Weil Exhumed kam im Discord hochkrasse Erfahrung, will sie nicht missen. Speak for yourself. Home Safety Hotline, ultra weird und am Ende teils schwer, aber die Firma blieb hängen, denn Forbidden Solitaire. Wahnsinn. Ende plump, aber ich liebe Solitär-Likes. Threshold, Kapitalismus, Loop Galore. Mouthole, ich nehme keine Drogen, aber das fühlte sich so an. Indica, die Story, die Wendungen, einfach alles daran war Top-Lieblingsspiel. Hardworm, abgebrochen, weil ich irgendwann gelangweilt im Kreis gelaufen bin, hat mich leider gar nicht berührt. Lunacid, vor eurer Erwähnung im Cast gespielt, aber ein wichtiger Stein auf meinem Sicko-Weg. Die größte Errungenschaft ist wohl, dass ich nach Black Myth Wukong mittlerweile wirklich Souls-Likes und Souls-Spiele mag. Es geht langsam und schrittweise und meistens nach den ganzen Patches. Aber Elden Ring, wenn auch nach 100 Stunden übersättigt beendet, und Lies of P finde ich nach wie vor sehr gut. Ich freue mich jetzt schon auf eure nächsten Takes zu FromSoft-Spielen. Und zum Abschluss noch Spiele, die für mich zu Lost Levels passen würden, aber noch nicht genannt wurden. Eclipsium und Crow Country, Klammern besonders für Christina. Das war die Nachricht. Ich habe schon mal Crow Country erwähnt. Vielleicht war das sogar in der Folge, in der ich über Hardworm gesprochen habe, weil ich irgendwann... vorletztes Jahr wahrscheinlich im Winter, irgendwann im Herbst, glaube ich, eine extreme Survival-Horror-like-Phase hatte.
Mhm.
Und da habe ich mir Crow Country angeguckt, aber es nicht richtig wirklich selber gespielt. Aber das ist ein sehr gutes Spiel, auf jeden Fall.
Ist das nicht auch von einem deutschen Team entwickelt?
Oh, das weiß ich nicht.
Oder verwechselt das mit Signalis? Wahrscheinlich letzteres.
Signalis ist auf jeden Fall von einem deutschen Team entwickelt und Crow Country ist von SFB Games, die vorher Tangle Tower gemacht haben und The Mermaid Mask.
War Tangle Tower nicht so ein kleiner viraler Hit irgendwie? Das kommt mir sehr bekannt vor, der Name.
Keine Ahnung. Detective Grimoire. Jetzt muss ich zurück zum Fenster finden. Meine Güte, habe ich viel offen.
Ja, das ist...
Also da möchte ich,
ja.
Nachdem bei der vorherigen Nachricht kein einziges Spiel von mir war, sind hier sehr viele Spiele von mir besprochen, was ich sehr gut finde.
Perfektes
es ist eine sehr
Zusammenspiel
gute Mischung
quasi.
Einfach.
Ja, ja, genau. Perfekte Mischung. Aber der nächste Kommentar, die nächste Glückwunschkarte ist, glaube ich, auch so eine Konstante für den gesamten Cast so ein bisschen. Und zwar User Matti schreibt, auch von mir alles Gute zur 200. Folge. Ein Spiel, das ich mehr als jedes andere mit Lost Levels verbinde, ist Into the Breach. Natürlich, of course. GOTY 2018. Ja. Zeitweise hattet ihr das Gefühl, in jeder zweiten Folge erwähnt. Viele kennen wahrscheinlich das Problem, dass man eine umfangreiche Steam-Bibliothek besitzt, aber vieles davon noch nie gespielt hat. Into the Breach war bei mir genauso ein Spiel. Und ich weiß nicht mal mehr, wo ich es her habe, ob es zum Beispiel in irgendeinem Humble Bundle dabei war. Wie vielen anderen Spielen in meiner Bibliothek hätte ich ihm wahrscheinlich keine weitere Beachtung geschenkt, wenn ihn nicht wert. Und dem Discord hier muss ich noch Nerds zugutehalten. Throwback, wow. Auch wenn der Nerds-Channel längst tote Hose war zum Zeitpunkt meines Discord-Beitritts, nahm ich den zum Anlass, in das Spiel mal reinzuschauen. Nerds kam auch in meinem Freundeskreis gut an. Ist halt ein Banger-Game. So.
Mega, mega gutes
Spiel. Auf jeden Fall.
Ich möchte hiermit sagen, falls sich genug Leute finden, wir können ja mal im Discord sammeln, wir können ja noch mal eine Nerds-Runde starten, oder?
Oh ja, sehr gerne.
Also es muss ja kein Turnier wieder sein, wo Wiebke und ich beide auf dem Weg zum ersten Platz waren, aber wir haben dieses Turnier nie zu Ende gespielt, deswegen wissen wir nicht, wer gewonnen hätte.
Mhm.
Vielleicht können wir noch mal so ein paar Runden irgendwie spielen in der Gruppe, das wäre toll. Und Into the Breach, ich habe mich da ein bisschen outgecalled gefühlt, weil wir machen das auch mit FromSoft-Spielen sehr oft. Wir vergleichen extrem viel mit Dark Souls und auch viel mit Into the Breach, weil es einfach, es sind einfach zwei der besten Spiele, die jemals gemacht wurden.
Das
muss
wahr.
Man einfach so sagen.
Das kann man definitiv so sagen, ja. Und ich meine, wer den Titel von Folge, Moment, warte mal, von Folge 171 noch im Kopf hat.
Das ist ja noch gar nicht so lange her.
4.6.2025, Titel, alle Spiele sind Mario.
Ja.
Aber irgendwie sind alle Spiele auch so ein bisschen Into the Breach und Souls-Likes.
Weißt du, ich finde, der Gedanke kam auf, ich habe für Superlevel, das zweite Superlevel damals, mein erster Text für euch war über Souls-Likes.
Mhm,
und da habe ich den Entwickler von Deck 13 interviewt, die Lords of the Fallen gemacht haben.
Mhm.
Und der hat was gesagt, was krass hängen geblieben ist bei mir. So sinngemäß, Dark Souls ist eigentlich auch nur eine Aneinanderreihung von Dingen, die es vorher schon gab. Und dann zu sagen, so eine Dodge-Roll oder dass du auf deine Ausdauer achten musst oder dass du Währung, was auch immer, irgendwas verlierst, wenn du stirbst, dauerhaft. Das sind keine super neuen Errungenschaften.
Nee,
die haben es einfach auch nur nochmal neu und anders aufgewärmt und neu zusammengewürfelt. Und wenn du das ganz weit runterbrichst, ist jedes Spiel auch nur eine neue Aneinanderreihung von immer wieder den gleichen Mechaniken oder Ideen. Ideen passt, glaube ich, besser.
Das stimmt.
Und es kommt nur darauf an, wie gut man sie zusammenwürfeln kann.
Das stimmt. Aber ich glaube, FromSoft hat es auch ganz gut geschafft,
hier ist ein
einen Cast aus den quirkiest little guys zusammenzubauen für seine Spiele immer. Also ich finde gerade auch so, gar nicht mal so, die Mechaniken sind, glaube ich, so das Souls-like, sind so vorherrschend das Souls-like-DNA, sondern ich finde auch fast schon immer so der Cast der Charaktere, weil das einfach so einfach, ja, jedes Spiel ein neuer Bunch of Total Weirdos ist irgendwie. Und ja. Aber wir wollen ja auch nicht über Souls-Likes reden, das machen wir schon genug in diesem Podcast. Deswegen kommen wir jetzt zu...
Oh, weißt du, ich hatte noch ein Hot... Warte,
ja.
Mir fällt gerade was ein.
Du hast noch
ein
Hot Take, okay.
Es kann... Wir vergleichen immer wieder Sachen mit Dark Souls und ich habe letztens so einen unkommentierten Walkthrough von Tomb Raider 2 geguckt, just for fun. Und Tomb Raider 2 ist ja nun deutlich vor Dark Souls erschienen.
Mhm.
Und da war irgendwas, wo wir gesagt hätten, oh, das macht Dark Souls auch, das ist Souls-like-mäßig.
Mhm.
Tomb Raider 2 hat das damals schon gemacht.
Oh, also
was
wann
war das? Irgendwas, oh, ein Fahrstuhl unter dem, was ist.
Oh.
Dass du den Fahrstuhl aktivierst, rausgehst und dann fährt der hoch und dann musst du unter dem Fahrstuhl weitergucken.
Okay. Also ist die Frage eigentlich nur, wann spielt Iron Pineapple Tomb Raider 2? In einem seiner Videos, ja. Sozusagen.
Ja, du.
Da kann man ja auch so, wobei, gab es da schon Rollen oder waren das mehr so Ausweichsprünge bei Tomb Raider? Bei den frühen?
Die kann nur springen, aber direkt dann so ein Salto und so.
Ja, ja. Ja, das zählt schon. Okay, kommen wir zur letzten Einsendung.
Hören wir uns die zweite an? Die untere?
Ja, wir hören uns die zweite an, genau. Okay. Denn von User Playstar. Und die Datei heißt playstar-presents-ballatro-the-film.mp3. Und da drücken wir jetzt auf Play in 3, 2, 1.
Liebe Wittke, liebe Christine, liebe Sonja, lieber Florian und ja, auch du, lieber Daniel. Alles Gute zur 200. Folge von Lost Levels. Als Hörer bin ich von Anfang an dabei, als Lost Levels als Spin-off von Super Level startete. Und viele Leser denken an die Spiele, die sie durch Lost Levels entdeckt haben. Ich denke an die merkwürdigen Kommentare, die ich zu den Folgen im Feedback-Kanal des Discords hinterlassen habe. Auf einen bin ich besonders stolz. Es war zur Episode Maskottchen-Horror in dem Müll vom 13. März 2024. Christina und Florian sprachen über Terror, Ogart, Corponation, The Sorting Process, Pacific Drive, deswegen Zeitpunkt gerade durch die Decke gehende Ballatro und wenn ich mich recht entsinne darüber, dass alle Kartenspiele auf Skat basieren oder so. Naja, hier ist meine kreative Zusammenfassung von der Folge, die ich am 15.03.2024 um 16.43 Uhr in Feedback gekostet habe, jeweils zwei Sparkling Hearts und Honks bekam und von Flore mit Roadwatch immer closes Programm Kino beachtet wurde. Es ist das Jahr 2024. Die Zukunft. Seit dem Zahnputschergesetz sind alle Videospiele verboten. Nur noch Skat ist erlaubt. Ich bin Teil der Killer-Clown-Rebellion. Wir kämpfen gegen die gräußliche Kartendiktatur in dieser Coronation. Ich steige in mein Zauberauto und mache mich auf den Weg in die olympische Starcard-Zone, um dem ultimativen Spiel zu begegnen. Sie wollen nicht, dass wir es spielen. Doch niemand kann es auffallen. Niemand stellt sich den Weg vor. Ballatro.
Ich bleib dabei. Would watch in my closest Programmkino. Bei diesem Trailer mit der passenden Trailerstimme und dem Reverb-Effekt auf Ballatro. Auf jeden Fall sehr cool. Vielen Dank für diese kreative Einsendung. Und ja, Skat the Game, es kommt bestimmt.
Ich muss noch mal kurz gucken. Also ich weiß noch, ich erinnere mich an die Folge, weil wir haben über Maskottchen-Horror gesprochen, aber ich glaube, kein Spiel, das wir vorgestellt haben, hatte irgendwas mit Maskottchen zu tun. Irgendwie sind wir da wieder drauf gekommen. Und das, ich weiß nicht, was Skat, honestly, keine Ahnung, was ich damals gesagt habe. Ich fühle mich auch nicht mehr dafür verantwortlich, was ich damals gesagt habe.
Das ist ja schon zwei Jahre her, ne?
Das ist so wie das eben. Uns fallen dann so spontan irgendwelche Dinge ein und dann hast du auf einmal einen Hot-Take oder direkt irgendeine These zu irgendwas. Aber mir passiert das auch manchmal, wir nehmen ja meistens zwei Tage vor Veröffentlichung der Folge auf. Plus, minus, ne? Es sei denn, es ist Urlaub oder sowas. Und manchmal schreiben dann Leute und zitieren oder antworten auf was, was wir im Podcast gesagt haben. Und ich lese das und ich denke mir so, ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Ich weiß nicht mehr, was einer von uns gesagt hat. Und dann muss ich immer nochmal durchklicken und mir hier deine Texte auf der Seite, also in den Shownotes immer durchlesen, um mich zu erinnern, was haben wir da gesagt? Weil manchmal ist das so Bullshitten einfach. Aber ich finde es trotzdem lustig.
Dafür ist ein Podcast ja da. Ein bisschen Bullshit muss sein. So.
Das stimmt, ja.
Na? Und als kleines Bonus-Häppchen, als kleinen Rauschmeister aus diesem Segment, ein besonderes Shoutout an the user formerly known as Podcast-Teilnehmer Sofakissen mit seinem Kommentar zu unserem Aufruf Mist, vergessen. Grimassen-Smiley. Shoutout Daniel. Ja, genau. Damit haben wir den Blick in die Vergangenheit, den zweiseitigen, komplett abgeschlossen. So mit unseren Spielen, die wir besonders gut fanden aus den letzten 100 Folgen, als auch den Anekdoten unserer HörerInnen und LeserInnen und ZuschauerInnen. Nochmal vielen Dank an alle, die eingesendet haben. Wirklich sehr, sehr, sehr cool, dass Leute Bock haben, da auch was beizutragen, sich zu beteiligen, dass ihr noch im Discord unterwegs seid und hoffentlich auch bald, in Klammern TM, dann auch in so ein neues Forum kommt, das geplant ist, das aber noch in den letzten technischen Zügen steckt, weil let me tell you, ein Forum selbst zu hosten ist ein Ding. Ist eine Sache, die braucht sehr viel Gehirnschmalz und Rechtstexte wälzen etc. etc. Genau, deswegen, es kommt, versprochen. Noch 2026, vielleicht sogar schneller als ihr denkt. Aber das hört ihr natürlich dann alles im Podcast, wenn es soweit ist. Und vielleicht auch schon vorher im Discord, wenn ihr da angemeldet seid. Deswegen, wer noch nicht drin ist, lostlevels.de oben rechts auf den Discord-Button klicken oder auf lostlevels.de/subscribe. Da findet ihr direkt alle Abo-Möglichkeiten oder auch einfach in die Shownotes gucken. Da ist auch der Link für unseren Discord mit drin. So. Mhm. Und jetzt gucken wir in die Zukunft, aber ein bisschen anders, als wir das normalerweise bei unseren Vorschau-Folgen machen. Denn wir haben uns überlegt, wir nehmen Spiele, die wir auf unserer Wishlist haben, auf die wir irgendwie schon Bock haben, aber die noch kein VÖ-Datum haben. Das heißt, die potenziell dieses Jahr bei einem Shadow Drop, nächstes Jahr, 2028 oder erst 2035 erscheinen könnten, aber wo wir schon denken, das könnte geil werden. Und ich würde sagen, fang du mal an.
Okay, ich habe mir auch da zwei Sonderwürste rausgenommen.
Obviously. Oh wow, ich gucke hier erst gerade. Das ist ja ganz schön frech von dir.
Ich habe wirklich, ich habe meine Wishlist durchgeguckt. Man muss sagen, bestimmt ein Viertel, ein Drittel der Spiele ist jetzt nicht mehr in dieser Region verfügbar, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Und ich habe gar nicht so viel, also viele Spiele, auf die ich mich freue, habe ich in unserer Vorschau-Folge schon genannt. Und da war jetzt nicht mehr so viel übrig, was mir erwähnenswert schien. Aber zwei habe ich gefunden und dann noch zwei andere. Du, ist ja Unterhaltung und nicht Perfektion.
Das stimmt.
Also wir starten mit Volume. Also Volume mit einem H. Und wenn ich das sage, ja, das H ist der zweite Buchstabe. So. Und das wird gepublished von Iron Equal und entwickelt von einer Reihe von Menschen, deren Namen ich, Nathan Grange kann ich noch aussprechen, Leonard Lemaitre möglicherweise, Nils Tirselin, es tut mir so leid. So, auf jeden Fall ist Volume ein First-Person-Parcours-Spiel. Also vielleicht sowas wie Mirror's Edge und Neon White, aber du springst so durch brutalistische Strukturen, durch so eine Stadt. Und zwar hast du eine Aufgabe, deine Familie bekommt so Food-Tickets, so Rations-Tickets und die sind aber irgendwie verloren gegangen oder wurden weggenommen, deaktiviert, was auch immer. Und du musst jetzt halt durch diese bürokratische Hölle und durch diese Stadtparcours, um die wieder zu besorgen, um die zu aktivieren, was auch immer. Und es sieht halt einfach exakt aus wie Mirror's Edge und Neon White, nur extrem viel reduzierter. Und wenn man, also Mirror's Edge ist ja schon sehr simpel, das hier ist noch simpler, ist einfach nur grau. Aber du kannst auch mit anderen Leuten dann spielen. Du kannst mit Freunden spielen und du kannst dir von anderen SpielerInnen die Geister quasi angucken. Und du versuchst eine Route zu finden und dabei den schnellsten Weg. Also, und du kannst dann aber auch Abkürzungen finden wohl. Und musst halt diese Parcours-Fähigkeiten meistern, um diese Abkürzung zu finden oder halt möglichst schnell da durchzukommen. Und das spricht mich irgendwie an. Ich finde, das sieht mega cool aus. Und ja, gut, keine Ahnung, wann das veröffentlicht wird. Ist noch TBA. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auch wenn ich dann in der Folge die ganze Zeit Volume sagen kann.
Ja, es sieht, also, das hat schon direkt, also allein dieser kurze Trailer, ne, hat schon irgendwie für mich so instant Gucci-Longlist-Potenzial, weil es hat Brutalismus. Es hat Parcours, es hat Precision Platforming. Ja, geil. Finde ich gut. Richtig gut. Kommt direkt auf die Wishlist.
Auch auf der Wishlist ist bei mir noch The Many Sins of House Ocampo. entwickelt und veröffentlicht von Dead Idol Games. Also beziehungsweise soll von denen veröffentlicht werden. Und die haben davor If on a Winter's Night for Travelers rausgebracht, September 2021, was du, glaube ich, vorgestellt hattest. Oder irgendjemand hatte das vorgestellt. Ja. Und The Many Sins of House Ocampo ist inspiriert von südamerikanischen Autorenbüchern, sowas wie 100 Jahre Einsamkeit von einem kolumbianischen Autoren. Und du spielst, jetzt habe ich den Namen vergessen, was mit L? Lynn? Lucia, ja, fast. Mhm. Also du spielst Lucia Ocampo. Und deine Aufgabe ist es, den Familienfluch aufzudecken. Der startete möglicherweise damit, dass Salvador, dein, was weiß ich, Ur-Urgroßvater, in Nordpatagonien 1880 sich einfach Land genommen hat, Land geraubt hat. Und damit fing vermutlich dieser Fluch an. Und es sind über die Jahre mysteriöse Dinge in dieser Familie passiert. Und du musst jetzt Kassetten hören, Tagebücher lesen, Dokumente, Filme angucken, Briefe öffnen, um herauszufinden, was mit den einzelnen Personen aus deiner Familie passiert ist, was so deren Geschichte war und was es dann mit dem Fluch auf sich hat. Und das Ganze sieht, ich finde, es sieht wunderschön aus. Es ist Pixelart, aber es gibt so einen Screenshot, wo wahrscheinlich Lucia, vielleicht auch irgendwer anders, in so einem Wald steht. Da, finde ich, sieht man dieses Pixelartige sehr doll. Aber auf diesen ganzen anderen Bildern hat es so einen sehr eigenen Stil, finde ich. Es ist so sehr, es vermittelt schon so was Düsteres und so was Andersweltliches, finde ich. Also irgendwie hat es so ein bisschen Cosmic-Horror-Vibes. Vielleicht nicht unbedingt Cosmic, sondern mehr so ein Übel von dieser Welt, aber irgendwas Übernatürliches. So wirkt es auf mich. Und da freue ich mich sehr drauf, weil, wie schon gesagt, Detektiven und Gruseln ist mein Ding jetzt. Ja.
Jetzt wird es schon kritisch, meinst du?
Hexenhunters, Hexen mit Doppel-X, von Ulysses Spiele Digital. Es ist immer noch über meine Wishlist zu finden. Wenn man das jetzt so bei Steam eingibt, findet man es nicht mehr, obwohl da noch Release-Datum TBA steht, to be announced. Mhm. Aber wenn man runterscrollt, About This Game ist das erste, wir konnten das nicht zu Ende entwickeln und es wird nicht mehr erscheinen. Oh. Und dann dachte ich mich, was hat es damit auf sich? Weil ich habe mich irgendwie darauf gefreut. So die Prämisse ist, dass es hier so ein rundenbasiertes taktisches Rollenspiel ist, wo du diese Hunters halt steuerst und du musst Hexen, Vampire, Werwölfe, all dieses ganze Zeug halt töten, zur Strecke bringen. Und es hat so ein bisschen Darkest Dungeon Vibes, ein bisschen bunter irgendwie. Ich glaube, es war sehr, sehr doll davon inspiriert.
Mhm.
Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht interpretiere ich da was rein, wo nichts ist. Ich habe da nämlich mal geguckt. Was ist denn überhaupt Ulysses Spiele Digital? Das ist das digitale Spielesegment vom Ulysses Verlag. Die Regelwerke für das Schwarze Auge machen, auch diverse. Ach, ich sehe gerade, das war sogar gefördert.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja. Richtig wild.
Na, da werde ich nochmal extra nachgucken, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall hat dieser Verlag Hexen mit Doppel-X als Spielwelt wohl erschaffen. Und die vertreiben halt Regelwerke und Add-ons und sowas, dass du deine kleinen eigenen Pen-and-Paper-Runden dazu machen kannst. Ja, und irgendwie haben die dann mal dieses Spiel entwickeln wollen, aber jetzt wohl nicht mehr. Und jetzt, wo ich gesehen habe, dass es gefördert wurde, werde ich da nochmal genauer drauf gucken. Das ist mir irgendwie entgangen gestern. Mal gucken, was es damit auf sich hat, weil ich gar nicht weiß, wie das ist, wenn Spiele dann doch nicht erscheinen, die gefördert wurden. Was dann?
Das schreit geradezu nach einem Debuff-Artikel. Zum Beispiel. Was ist eigentlich damit los? Jahr müssen die das zurückzahlen oder müssen die irgendwie jetzt in die Minen, in die Lithiumminen absteigen und für Friedrich Merz da Lithium abbauen, um das wieder reinzuholen? Tja. Spannend.
Ja, auf jeden Fall sehr enttäuschend, dass Hexenhunters nicht mehr erscheint. Ich hatte richtig Bock auf diese Welt und diese Mechanik auch. Ja, und mein viertes Spiel, das ist...
Skandal, Christina, unglaublich.
Das ist am 10. Dezember 2025 erschienen. Aber ich bin halt nie dazu gekommen, das zu spielen. Und als wir überlegt haben, was wir hier in diesem Format machen, in diesem Segment, hatten wir auch überlegt, einfach Spiele über, oder meine Idee war, über Spiele zu sprechen, die wir aus irgendwelchen Gründen einfach nie gespielt haben. Und das hier ist aus Zeitgründen einfach nie in den Podcast gekommen. Und es ist, geht mir bei sehr, sehr vielen Spielen so, die ich irgendwann mal auswähle und dann erscheinen sie, aber dann erscheinen gleich 5 Spiele und ich kann nur über 2 reden. Oder ich habe auch gar nicht die Zeit, dann alle 5 zu spielen. Und dann muss man halt eine Auswahl treffen. Und Dead Format war eben eins dieser Spiele, das den Kürzeren gezogen hat. Aber es klingt mega spannend. Es ist 1990 oder in den 90ern in Schottland und der eigene Bruder ist verschwunden. Der war vor seinem Verschwinden aber obsessed mit so VHS-Filmalben. Und dann begibt man sich eben auf die Suche nach seinem Bruder in einem Survival-Horror, psychologischem Horrorspiel, das durchaus so in der ersten Perspektive, mein Gott, First-Person-Perspektive stattfindet. Aber dann gibt es Segmente, wo du in der VHS-Film bist, wo sich dann ja die Umgebung einfach ändert und du Teil dieses Horrorfilms bist und dann da weiterspielen musst irgendwie. So habe ich das verstanden. Und ich fand es sehr, sehr spannend als Idee, auch weil das so ein bisschen Live-Action-Sachen da drin hat. Ja, und es wurde entwickelt von Abracadabra. Based Name auf jeden Fall. Hat davor Dämonologie gemacht, was mir auch irgendwie schon über den Weg gelaufen ist. Ist aber noch früher erschienen. Habe ich auch nie gespielt. Und herausgegeben wird es von Auro Interactive, die zum Beispiel Easy Delivery Co. machen. Und da dachte ich, es kann nur gut sein. Aber, ja, nie drüber gesprochen bisher.
Ja.
Nie gespielt.
Ich gebe denen den Segen. Du hast einfach das Format quasi geremixed mit deinem anderen Vorschlag, der quasi in unserem Planungsdokument drin war. Von daher völlig in Ordnung. Es gibt noch Leute, die halten sich so an die Formate, die da quasi bestimmt wurden. Ich zum Beispiel. Und zwar habe ich mitgebracht als allererstes Sword Hero.
Ach, ja.
Sword Hero ist entwickelt von einem Entwickler namens Forestware. Laut itch.io ein Koch aus Ungarn, der seit 4 Jahren so do-it-yourself-mäßig in Unity entwickelt. Irgendwie schon mal geil, irgendwie schon mal weird. Und da gab es auch schon immer wieder nur so eine Demo. Gerade gibt es die, glaube ich, auch noch zu diversen Steam-Fests und so. Ist gerade in der Closed Alpha. Und es ist halt so ein, es ist ein Gothic-like. So, es ist ein Rollenspiel mit einer Spielwelt, wo die Gegner nicht mitleveln, also wo du halt einfach in Gebiete, du kannst überall hinlaufen, wenn du möchtest, aber du wirst halt dann irgendwie mit einem Schlag halt von irgendeinem Wolf getötet, so ungefähr. Es sind 6 Kapitel, ich glaube Gothic hatte auch 6 Kapitel, es gibt 3 Fraktionen, Gothic hatte 3 Fraktionen. Also es ist schon sehr, sehr daran angelehnt. Und passt auch so ein bisschen dazu, dass ja so in Osteuropa Gothic immer noch so ein Riesending ist. So, die ganze Gothic-Reihe. Ich hatte es ja, glaube ich, auch schon erwähnt, die Rezensionen vom Gothic Remake zum Beispiel ist, glaube ich, über die Hälfte auf Russisch. So, also, ja. Und genau, also die Demo ist halt so ein bisschen, was so ein bisschen, das heißt, schade ist es nicht, aber es ist halt ein bisschen eine Tech-Demo eher, weil da ist man in einer Arena und muss halt gegen, ich glaube, 3 oder 4 Wellen an Gegnern kämpfen in dieser Arena. Und zwischendurch kann man immer zum Händler laufen. Man kann auch so im Hinterraum irgendwie eine Truhe knacken. Auch das ist natürlich so ein klassisches Gothic-Ding, Schlösser knacken. Und die Gegner werden auch darauf aufmerksam, kann, wenn du quasi reinläufst. Also der Shopbetreiber sagt so, hey, Moment mal, was hast du denn da verloren? So im Hinterzimmer. Auch Classic Gothic, es gibt Tagesabläufe, eine persistente Welt. Also ja. Es ist halt ein Gothic in so einer PS1-Optik, gemixt aber auch mit Die by the Sword. Kennst du das noch?
Nee, nie gehört.
Die by the Sword war so ein Third-Person-Action-Spiel, wo du deinen Angriffsarm mit der Maus gesteuert hast. Und du hast quasi dann genau so, wie du die Maus auch gesteuert hast, zuschlagen können und konntest halt irgendwie Köpfe abschlagen und Arme abschlagen und Beine abschlagen, die dann auch nehmen und damit Leute verprügeln und so. Und das soll eben bei Sword Hero auch der Fall sein, dass man eben dann so Dinge abschlagen kann, durch die Gegend treten kann und sowas. Genau, also ich glaube, da wird die große Herausforderung sein, dass das nach enorm großem Scope für einen Indie-Entwickler klingt. Mhm. So. Also da wird ziemlich viel Jank drin sein, glaube ich. Aber hoffentlich auf die charmante Art. Also die Demo war bis jetzt schon, also es hat sich halt so angefühlt, wie sich so ein Gothic 2001 halt angefühlt hat. So, ne? Wenn man das halt rückblickend beurteilt. Also alles so ein bisschen clunky, unpoliert, aber irgendwie so viel Charme.
Es muss auch einfach so sein, finde ich.
Also bei so einem Spiel muss das so sein, genau. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, aber das ist, glaube ich, so ein Spiel, naja, wie gesagt, jetzt in der Closed Alpha, keine Ahnung, 2028 vielleicht oder so, frühestens, würde ich denken. Wahrscheinlich sogar noch später.
Das war doch aber auch ein Aaron Pineapple-Spiel, oder?
Das kann gut sein, ja.
Ich meine, ja. Und ich habe gerade gesehen, es gibt halt so einen Drachen, der dann auf einem Haus sitzt und sowas. Und es gibt einen Zug, der im Hintergrund vorbeifährt auf so einem riesigen Ding.
Warum auch nicht?
Warum nicht? Mega cool. Ja. Und Walljumps sehe ich gerade. Walljumps.
Walljumps, okay. Ich habe bei Itch auch gesehen, die Kommentare von dem Entwickler. Er hat, glaube ich, irgendwie viermal kommentiert oder so in irgendwelchen Threads. Und es ging immer darum, die KünstlerInnen, die ihre Kunst in diesem Thread ausgestellt haben, damit beauftragen kann, Food Sprites zu erstellen. Also halt Repräsentationen von Essen in diesem Spiel. Und ich meine, wenn der Mensch dahinter Koch ist, vielleicht wird Essen da auch nochmal eine große Rolle spielen. Kochsimulator noch in der Welt von Gothic. Warum nicht? Voll geil.
Warum nicht?
Warum nicht?
Mega gut.
Genau, Sword Hero. Dann machen wir weiter mit Project Shadowglass. Und Project Shadowglass ist ein First-Person-Dark-Fantasy-Schleichspiel von einem Entwickler namens Dominic John von Starhelm Studios. Witzigerweise, eigentlich kennt man die eher, wenn man sie kennt oder wenn man ihn kennt, von dem YouTube-Kanal Space Bards, der irgendwie, glaube ich, über 10.000 AbonnentInnen hat, wo sie so satirische Songs über Games komponieren und aufführen und mit Musikvideos versehen. Und jetzt, wie ich finde, ein sehr spannender Pivot hin zu einem Spiel. Und ich meine, der Name sagt schon ein bisschen, ne? Also wir kennen ja die Looking Glass Studios, die ja System Shock gemacht haben und eben auch Thief gemacht haben, die quasi dieses ganze Genre der Immersive Sim Anfang Mitte der 90er, Mitte der 90er, so erst wirklich populär gemacht haben und groß gemacht haben. Mit so Entwicklern wie Warren Spector zum Beispiel. Und also ja, ich meine, in einem Screenshot gibt es einen Wasserpfeil. So. Mhm. Man sieht, wie man von Schatten zu Schatten schleichen kann in einem Screenshot. Der Look ist halt so, also in Bewegung sieht das meiner Meinung nach viel beeindruckender aus als im Standbild. So, im Standbild ist halt so ein klassischer, grob aufgelöste Textur mit so einem, die haben alle so ein bisschen so einen Rotstich, also so ein bisschen, sieht halt so ein bisschen, also nicht nur Pixelart, sondern halt auch wirklich nur, okay, wir haben jetzt irgendwie maximal 256 Farben zur Verfügung, so. Mehr haben wir halt nicht in unserer Palette. Und aber in Bewegung sieht das irgendwie, finde ich, richtig geil aus. So, weil wie sich andere Charaktere zum Beispiel bewegen in dieser Welt und wie irgendwie Sachen animiert sind, das passt eben nicht so dazu, wie der Charakter sich selber bewegt. Also es ist nicht so, wenn man sich selber umguckt, das ist halt sehr flüssig und die Charaktere sind so ein bisschen abgehackt. Also würden da immer so ein paar Frames.
Sind so 10 Frames, ja.
Genau, es würden da so ein paar Frames fehlen. Das finde ich richtig, richtig, richtig cool. So, ja. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Also es sieht auch ein bisschen so aus, als würde es ein bisschen jetzt nicht so wie Thief 1 so abgeschlossene Level geben, sondern eher so eine offenere Welt, wo man seine Heists eben planen kann. Und ich kann auch nur hoffen, dass sich der Entwickler auch noch mehr Leute dazu holt, weil ich glaube, auch das ist alleine ein enormes Pfund, das man da irgendwie leisten muss, um das irgendwie rund zu machen aus allen Perspektiven. So, ja. Aber habe ich auf jeden Fall auch richtig Bock drauf auf dieses Spiel. dass...
Dieses Jahr soll eine Demo kommen.
Ach so, ja, guck. Da bin ich, ja, okay, alles klar. Da klicke ich doch auf Downloaden, wenn das raus ist. Auf die, bei der Demo, definitiv.
Das dritte Spiel auch mal.
Ja, tu es, Wishlist, ja, genau. Das dritte Spiel, ich würde es einfach, also Schrott. Ich glaube, es soll tatsächlich, es ist wahrscheinlich tatsächlich so ein Homonym, Gleichbedeutung, also homophon, homonym, wie dem deutschen Schrott halt, ne? Also geschrieben S-Z-R-O-T. Und das ist ein Spiel, entwickelt von einem Team namens Contractor Entertainment Bureau, also Contractor mit K und nicht mit C jeweils. Und also ich finde so besondere Autospiele, was Besonderes machen mit Autos, finde ich cool. Autospiele generell hole mich jetzt nicht so, aber ich bin jetzt nicht so, weiß ich nicht, Forza oder sowas, Need for Speed ist nicht so mein Ding, aber sowas wie, keine Ahnung, Fumes, was ich mal vorgestellt hatte, so dieses Mad Max-Ding, Keep Driving, wo ja auch ein Auto eine zentrale Rolle spielt, aber das hat eher so ein, ne, halt irgendwie so ein Deckbilder auch mehr oder weniger halt ist, ne, oder sowas wie Neo Cab zum Beispiel, wo ja auch wieder ein Auto eine Rolle spielt, das aber eher dann irgendwie halt in Visual Novel Richtung geht. Und das Spiel selber bezeichnet sich als CARPG, also C-A-R-P-G. Keine Ahnung, was es heißen soll, aber die Idee finde ich dann da ganz cool so. Und zwar geht es darum, so ein bisschen den Vibe vom damaligen Jugoslawien in den 80er Jahren einzufangen. Also so Ostblock-Romantik in Anführungsstrichen, so kurz bevor eben Jugoslawien geteilt wird. Und was dann auch so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung vermittelt. Also da sind nach dem Motto, hier öffnen sich gerade so überall so kleine Cracks, wo man vielleicht dann irgendwie so seinen Weg finden kann, raus aus diesem sowjetischen Satellitenstaat, rein irgendwie vielleicht in eine andere Zukunft, sage ich mal. Und man erbt da irgendwie ein Auto, so einen kleinen Schrottwagen und fährt damit dann erstmal halt so ein bisschen Rennen in Belgrad der 80er Jahre, und das hat so ein bisschen ja so Zeitvertreib für die Jugend da, so illegale Autorennen, weil viel zu tun ist halt nicht in so einem Land, das gerade so ein bisschen einfach untergeht halt, ne, oder sich einfach so krass verändert, aber man kann auch so Quests erledigen. So wie ich das sehe, steigt man quasi nie aus dem Auto aus. Es ist so ein bisschen vielleicht wie, weiß ich nicht, eher so frühe GTA-Vibes, so in die Richtung, wo man ja schon auch aussteigen konnte, aber generell ja eigentlich eher im Auto unterwegs war, so primär. Und das kann wohl gehen, angeblich laut dem Entwickler, von einer Oma beim Einkaufen helfen, bis hin zu irgendwie Sachen schmuggeln. So.
Geil.
Und finde ich eine coole Idee, finde ich ein unverbrauchtes Setting, so. Ja, oder vielleicht eher wie Driver, ist mir gerade eingefallen. Kennst du noch das Original Driver von 98 oder so, glaube ich?
Du fragst mich die ganze Zeit, ob ich Sachen kenne, die vor 2000 erschienen
ja, okay,
sind.
Fair,
die Antwort
fair, fair, fair.
Ist immer nein.
Fair. Ich bin alt. Sag's doch einfach. genau. Und da musste man ja auch mal so Aufgaben erledigen bei Driver. Aber war halt die ganze Zeit im Auto so, im ersten Teil zumindest. Und genau. Das wird, glaube ich, auch richtig cool. Auch so ein relativ klassischer Pixel-Look, sage ich jetzt mal. Das hat auch so ein bisschen so einen visuellen Overhaul bekommen, so von den Screenshots, die man jetzt so sieht. Also früher, als ich das letzte Mal geguckt hatte, bevor ich eben die Wishlist durchforstet habe nach Spielen, war das halt noch sehr basic. Also man hat eigentlich wirklich nur das Auto gesehen, man hat ein Gefühl dafür bekommen, was für ein Look das ist, aber jetzt hat man ja wirklich schon so ausgeformte Szenarien, wie dieses Rennen irgendwie mit der Platzierung und so und diesen Dialogen genau mit den verschiedenen Charakteren, mit den Cops irgendwie, diesen Schmuggler und eben der Oma. Genau, also das wird, glaube ich, auch richtig cool. So, habe ich schon sehr Bock drauf. Da kann ich mir vorstellen, das kommt auf, dass es schon vielleicht sogar noch irgendwie, weiß ich nicht, im nächsten halben Jahr so erscheint, möglicherweise. Aber wir wissen es noch nicht, weil es steht da bald verfügbar. Genau. Und das letzte Spiel ist auch mal wieder ein deutsches Spiel. Und zwar Journey Beyond the Edge of the World von dem Solo-Entwickler Markus Köpke. Und das ist so ein bisschen, also der Vibe ist ein bisschen Obra Dinn-mäßig. Weil man ist auf so einem alten Fischerboot. Die Story dahinter ist irgendwie, dieses Fischerboot hat sich 1953 aus dem Hamburger Hafen aufgemacht, ins Unbekannte, in eine Expedition geführt von irgendeinem charismatischen Fremden. Verschiedene Leute waren da drauf, WissenschaftlerInnen, liebe Menschen, ich glaube JournalistInnen waren auch mit dabei oder so. Und man weiß halt nicht so, was damit passiert ist mit diesem Boot. Aber irgendwie natürlich, dadurch, dass man alleine auf diesem Boot ist, irgendwas ist da nicht ganz richtig gelaufen vermutlich. Und man muss dann auf diesem Boot Rätsel lösen. Also glaube ich weniger so wie bei Obra Dinn, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie zuordnen, was für Personen das sind, was sie gemacht haben und so. Aber es gibt auch eben so diese Zeitreisefunktion, also so Portale, sage ich mal, wo man so ganz durchgekrisselt irgendwie so Personen durchsieht, so ganz mit so einer leuchtenden Silhouette. Und wenn man diese Rätsel löst, bekommt man eben so ein eigenes Stück Ambient-Musik. Das ist wohl auch laut dem Entwickler so ein Kern, eben diese musikalische Komponente. Dieses Stück Ambient-Musik untermalt dann eben dieses Kapitel, das man freigeschaltet hat, um dann irgendwie die Story weiter zu drehen. Und auch so 3D-Audio, so Spatial Audio soll auch eine große Rolle spielen in dem Spiel, um irgendwie so Rätsel zu lösen oder irgendwie besser verorten zu können. Das wirkt schon ganz cool so. Die Demo habe ich gespielt tatsächlich. Und auch vom Look her, weil es halt so ein Pixel-Look hat, aber dann so die Beleuchtung ist halt so eine realistische, volumetrische Beleuchtung bei dem Spiel. Also es ist halt so eine Kombination aus diesem, ja, wie gesagt, so.
Sieht mega realistisch aus, sieht überhaupt nicht nach Pixel-Look aus.
Doch, also das ist halt, wenn, ja, ist halt
also ich glaube dir das, aber es wirkt gar nicht so irgendwie. Also jetzt, wo ich die Bilder sehe, sehe ich es total. Aber in Bewegung im Trailer mit dem Licht,
ja,
sieht es mega krass aus.
Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall sehr eigener Look auch. Irgendwie auch wohl, ja, ganz besonders viel Fokus so auf die realistische Wasserphysik und so. Also das könnte, glaube ich, cool werden. Und genau. Geht wohl auch laut der Beschreibung um Depression. Also vielleicht ist das Ganze einfach eine Metapher, dieses ganze Spiel. So. Und ja, genau, gibt auch einen Discord wohl. Und eigentlich mit einer ganz, ganz charmanten Aufruf. Der Entwickler schreibt bei Steam nämlich, ein Spiel solo zu entwickeln, kann manchmal echt einsam sein. Deshalb lade ich dich ein, mit mir auf diese Reise zu gehen. So.
Oh.
Genau, also ja, wer Zeit, Lust, Interesse hat, noch einen weiteren Discord zu einem, wie ich finde, so visuell und konzeptionell schon sehr coolen Spiel von einem deutschen Indie-Entwickler, Solo-Entwickler, ja, folgt rein oder joint rein. Genau, das war meine Spiele.
Ich freue mich.
Du wolltest was dazu sagen, ne?
Ich glaube sogar vorletztes Jahr, da war ich mit Daniel auf der Hamburg Games Conference.
Mhm.
Und da gab es einen Stand von Game City, die ja die Förderung im weitesten Sinne von Spielen und Entwicklerstudios machen in Hamburg.
Ja.
Und da haben die unter anderem dieses Spiel hier geshowcased. Und ich habe mir bei vielen Visitenkarten und Sticker mitgenommen, aber ich habe nur das hier gespielt. Und das war noch eine sehr, sehr frühe Demo. Aber ich fand es richtig toll. Und da gab es, glaube ich, noch nicht mal die Steam-Seite. Deswegen hatte ich immer nur hier so eine kleine Karte rumliegen davon, die mich daran erinnert. Ich freue mich richtig doll da drauf.
Das wird, glaube ich, cool, ja.
Jedes Mal, wenn ich jetzt Hamburg und Schifffahrt und sowas 19. bis 20. Jahrhundert höre, werde ich hellhörig, weil ich habe mich mal relativ ausführlich damit befasst. Hamburg hatte ja einen sehr regen Salpeter-Handel. Handel ist vielleicht übertrieben, ist eher eine Ausbeutung gewesen. Und da gab es im Mark, dem Museum, am Roten Baum, Künste und Kulturen heißt es, glaube ich, eine Ausstellung zu, ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber man findet noch so ein paar Infos auf deren Webseite. Weißes Wüstengold hieß das, weil Salpeter wurde in Chile abgebaut, in der Wüste, deren Namen ich leider vergessen habe, aber es ist eine der heißesten Gegenden, wenn nicht sogar die heißeste Gegend auf dieser Erde.
Mhm.
Und da wurden dann halt so auch ganze Dörfer gebaut und die Leute haben dann halt Tokens bekommen, mit denen sie dann in diesen Kolonialläden alles, was sie zum Leben brauchen, kaufen mussten. Also komplette Ausbeutung einfach. Und da gibt es viele Fotos von, wo dann natürlich die Frage ist, wer hat denn diese Fotos gemacht und was sieht man nicht auf solchen Fotos? Das ist mega spannend. Und ist es Hafenmuseum oder sowas, Schifffahrtsmuseum in Hamburg? Mhm. Da steht die Peking. Das war eines der Schiffe, die eben den Salpeter von Chile hier nach Hamburg gebracht hat, wo er dann zu Sprengstoff oder Dünger oder so weiter verarbeitet wurde. Und das ist so eine Sache, die Hamburg, naja, an manchen Stellen versucht aufzuarbeiten. So, welche Rolle hat Hamburg als Hansestadt im Kolonialismus gespielt, wo aber noch sehr, sehr viel Platz nach oben ist. Hm. Und da werde ich immer hellhörig. 1953 war das, glaube ich, fast schon durch. Das war eher so ein Ding um die Jahrhundertwende. Aber ja, vielleicht werden solche Themen ja auch noch damit angesprochen. Es kann sein. Wenn nicht, wisst ihr jetzt trotzdem ein bisschen was mehr über Hamburg. Das ist auch schön.
So, kleine Geschichtsstunde. Wichtig auch. das koloniale Erbe. Man fokussiert sich ja immer sehr auf das British Empire oder die USA in dem Kontext. Aber ja, Deutschland war da fleißig unterwegs. Auf der ganzen Welt diesbezüglich.
Ja, es gibt da Deutschland hatte ja mehrere Kolonien in Afrika auch. Und es gibt da so eine richtig schöne Karikatur, wo Bismarck und ich glaube für Belgien dann Leopold II. Oder sowas, Queen Victoria muss es ja gewesen sein. Mhm. Oder wer auch immer danach kam, irgendein George wahrscheinlich. Wo die an so einem Tisch sitzen und einen Kuchen aufteilen, auf dem Afrika steht. Mhm. Und das ist einfach genau das halt. Das war ein Team-Effort. So. Ja,
auf jeden Fall.
Naja.
Ja. Gut, dass wir das nochmal runtergezogen haben zum Ende dem Podcast.
Dachte ich auch gerade.
Aber es gehört ja auch ein bisschen dazu, ne? Also wer uns hört und sieht, weiß ja auch darum, dass wir nicht nur diese Spiele vorstellen, sondern die auch in einen Gesamtkontext stellen. Das machen wir auch die nächsten 200 Folgen, würde ich sagen. So. Solange es noch einen Menschen gibt, der diesen Podcast hört, machen wir ihn weiter oder so ungefähr. Mir fällt gerade dieses Meme ein, as long as I'm alive, XYZ has one fan, when I'm dead, XYZ has zero fans oder so.
Mhm.
So oder so, ne? Kennst du auch das Meme, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Ach,
aber
was? Okay. Ja, vielleicht packe ich es noch in die Shownotes und zeige es dir gleich nochmal im Nachgang. Aber wir haben jetzt schon ordentlich Zeit reingebuttert und eure Zeit in Anspruch genommen. Deswegen machen wir jetzt hier den Cut. Das war Folge 200 des Lost Levels Podcasts. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal, auch in unser Dreier-Namen und natürlich auch im Namen von Sonja und Daniel noch mit dabei, die ja auch am Anfang fleißig mitgecastet haben. Danke, dass ihr diesen Podcast weiterhört. Egal, wenn ihr dazugekommen seid, ob vor 5 Jahren, vor 7 Jahren, vor 2 Jahren, vor einem Jahr. Cool, dass ihr uns eure Zeit schenkt, weil wir wissen alle, Zeit hat man nicht unendlich. Deswegen wirklich, wirklich vielen Dank, dass ihr regelmäßig diese 1 bis 2 Stunden mit uns verbringt. Und ja, wir machen auf jeden Fall weiter so. Das nächste Mal in Folge 201. Aber bis dahin. Kleine Hausaufgabe für euch. Wenn ihr Gefallen daran gefunden habt an diesem Podcast und es noch nicht getan habt, dann hinterlasst uns gerne bei Apple Podcasts ein paar Sterne oder einen Kommentar. Oder auch gerne bei YouTube auf youtube.com/lostlevels könnt ihr auch immer gerne kommentieren oder den Daumen da lassen oder ein Abo da lassen. Und wenn ihr mögt natürlich auch, dann sagt gerne Leuten in eurer Umgebung, näherer oder ferner Umgebung, Bescheid, dass es diesen Podcast gibt, was wir so machen, wenn ihr dahinter steht, und würden uns freuen, wenn wir noch mal ein paar mehr Leute zubekommen und beim nächsten Mal, bei Folge 300, dann vielleicht 7 Beiträge vorlesen und vorspielen können. So.
Das wäre schön,
Muss ja in kleinen Schritten denken. Genau, bis dahin findet ihr natürlich alle unsere Episoden auf lostlevels.de und auf Blue Sky gibt es uns unter @lostlevels.de. Christina, wenn die Sonne dich nicht komplett geblendet hat jetzt und du noch was sehen kannst.
Ich werde so gepiesackt von diesem Streifen Sonne.
ja, ich sehe das schon, ich merke das.
Ja.
Wo bist du im Netz unterwegs?
fast überall unter @chrissykills, zum Beispiel bei YouTube, wo ich ein paar der Spiele gespielt habe, über die ich gesprochen habe in dieser Folge, oder bei Steady, bei meinem Newsletter, wo ich über ein paar Spiele geschrieben habe und andere Dinge.
Hervorragend. Text und Ton und Bild, alles dabei, trimedial.
Alles.
Hervorragend. Genau, mich findet ihr überall im Internet unter Thunderbird, ZNDTERBird, wie der Vogel. Neuerdings sogar bei Blue Sky auch, weil ich so ein ganz fancy Typ bin, unter @thunderbird.de. Ja.
Was macht das?
Ich habe einfach einen anderen Handle jetzt.
Okay.
Weil ich jetzt ich habe mal wieder so eine digitale Visitenkarte gebaut, so eine kleine. Und wenn du ja quasi einen eigenen Webspace hast, dann kannst du da was hinterlegen, dass du dann eben den als Handle nutzen kannst bei Blue Sky.
Ah ja.
Genau. Ja, noch ein kleiner Tech-Side-Quest am Ende erledigt. Und wie immer, natürlich auch in Folge 200. Vielen Dank an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf bluesky unter mitvorteil.bsky.social oder bei YouTube bei seinem Pen & Paper Rollenspielkanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.